Das Echo von Harriet Tubman erinnert sich. Ein Abschiedslied steigt in die Abendluft. Die Weißen hören nur Melodie, doch sie bricht auf, bevor der Weg sich zeigt.
Meine Stimme trug durch die kühlende Luft. Das alte Lied stieg auf wie ein Signalfeuer. Es tut mir leid. Ich werde euch verlassen. Lebt wohl, oh lebt wohl. Der Klang bewegte sich von mir fort in Wellen, vorbei an Dr. Thompsons Veranda, vorbei an den Fenstern, hinter denen ich wusste, dass Mary lauschte, vorbei an den Quartieren, wo die Leute, die mich kannten, wussten, was mein Singen bedeutete. Die weiße Familie hörte nur Melodie. Mary hörte Abschied. Ich ging weiter, sang weiter, ließ das Lied mein Zeuge sein. Doch ich treff euch am Morgen wieder, lebt wohl, o lebt wohl, ich treff euch am Morgen, wenn ich das gelobte Land erreiche. Dann Stille. Das Lied nun hinter mir, verschluckt von der Ferne und nur meine Schritte auf dem festgetretenen Pfad zum Waldrand, wo das letzte Licht erstarb. Meine Füße kannten diesen Boden, ich war ihn 100-mal gegangen, wassertragend, holztragend, alles tragend, außer mich selbst in die Freiheit. Heute Nacht trug ich Vorräte, versteckt in meinem Kleid. Heute Nacht trug ich Hoffnung und Angst. Die Angst kam auch, ging direkt neben mir wie ein zweiter Schatten. Septemberluft kühlte gegen meine Haut, diese besondere Kühle, wenn der Sommer loslässt und der Herbst Besitz ergreift. Hinter mir lag das Brodesland wie eine Last, die ich so lange getragen hatte, dass ich fast vergessen hatte, dass sie da war. Witwe Eliza und ihre abschätzenden Augen. Die Händler, mit denen sie gesprochen hatte, ihre Stimmen wehten durch Wände, die die Wahrheit dessen, was kommen würde, nicht aufhalten konnten. Die Kette, die uns nach Süden führen würde. Süden, wo meine Schwestern Lina und Sof in Baumwollfeldern und Zuckerarbeit verschwunden waren, verschlungen von Arbeit, die binnen Jahren tötete. Seit Jahren hatte ich ihre Gesichter nicht gesehen. Jahre des Nichtwissens, ob sie lebten oder starben, des Träumens ihrer Augen und des Erwachens, nur um sie immer noch fortzufinden. Ich würde nicht nach Süden gehen, ich würde nach Norden gehen oder irgendwo auf dem Weg sterben.
Samstagnacht. Ich hatte sie sorgfältig gewählt, hatte sie in meinem Kopf hin und her gewendet, bis das Wählen sich wie ein Gebet anfühlte. Morgen war Sonntag, keine Arbeit, niemand, der mein Fehlen bemerken würde bis Montagmorgen. Bis dahin könnte ich jenseits der Delaware-Grenze sein, so Gott will. Jenseits der Reichweite all derer, die sich meine Besitzer nannten. Meine Hände fanden zum 100. Mal die Vorräte. Finger prüften das eingewickelte Bündel, die kleinen harten Formen der Münzen, die ich über Jahre zusätzlicher Arbeit nach der gewöhnlichen Arbeit beiseite gelegt hatte. Alles, was ich besaß und tragen konnte. Alles, was ich brauchte, um anzufangen. Was ich wusste, pochte durch mich mit meinem Puls. Die Route des ersten Tages. Nordwärts Richtung Campton, dann ostwärts abbiegen zum Choptank, bevor ich wieder nach Norden abbog. Ich hatte sie so oft in meinem Kopf nachgezeichnet, dass ich sie im Schlaf gehen konnte. Zwei Namen. Gesichter, die ich nie gesehen hatte, verbunden mit Häusern, die mir beschrieben worden waren. Menschen, die helfen könnten, mich verstecken könnten, mich in der Dunkelheit zur nächsten Station weisen könnten. Der Nordstern. Daddys Lehre von all den Jahren zuvor, als ich zerbrochen in Mamas Hütte lag, nachdem mich das Eisen getroffen hatte und er meine Hand im Dunkeln hielt und sagte, »Der Stern lügt nicht, Minty, ganz egal, wie schwarz die Nacht wird.« Der Pfad durch den Sumpf, der den Gott mir vor Jahren in der Vision gezeigt hatte, mit dem krummen Baum und den drei weißen Steinen. Ich hatte ihn im Wachen begangen, ihn als wahr geprüft. Was der Herr mir zeigte, das bestätigte die Welt. Was ich nicht wusste, erstreckte sich wie die Dunkelheit vor mir. Alles nach dem zweiten Tag. Jedes Gesicht nach diesen ersten zwei Namen. Ob die Visionen kommen würden, wenn ich sie brauchte? oder ob sie mich allein im Feindesland lassen würden, mit nichts als meinen zwei Füßen und meinen schwächer werdenden Augen, ob ich leben würde, um auf freiem Boden zu stehen. Das Nichtwissen pflegte mich aufzuhalten. Vor 3 Wochen tat es das. Ich konnte noch immer Bens Hand auf meinem Arm spüren, genau hier am Rand derselben Bäume. Seine Finger fest wie Seile, sein Atem schnell und verängstigt im Dunkeln. Nicht heute Nacht. Sein Flüstern wie ein Zischen. Wir sind nicht bereit, Minty. Irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Henry neben ihm, die Augen weiß umrandet im Dunkeln. Wir kommen morgen wieder. Versuchen's nochmal mit einem besseren Plan. Ein besserer Plan. Als könnte Planen die Gefahr verjagen. Als würde Warten uns geben, was Warten niemals geben konnte. Ich hatte vorwärts drängen wollen, hatte es in meinen Knochen gespürt, dieses Wissen, das sagt, jetzt, jetzt, jetzt. Aber ihre Angst war laut und mein Glaube war damals leiser als heute Nacht und ich ließ mich von ihnen umdrehen, ging mit meinen Brüdern zurück zu den Quartieren, einen Fuß nach dem anderen zurück zur Knechtschaft. Aber ich lernte etwas in diesen 3 Wochen, etwas, das ich nicht mehr verlernen konnte. Auf Gewissheit zu warten, war eine eigene Art von Ketten. Jeden Tag, den ich blieb, half ich ihnen, mich zu halten. Jeden Morgen, an dem ich noch hier aufwachte, sagte ich ja zu dem, was sie sagten, dass ich sei. Eigentum, Arbeitskraft, ein Ding, das verkauft wird, wenn die Witwe Geld braucht. Meine Brüder hatten es gut gemeint. Angst hatte wie Weisheit gewirkt. Aber es war keine Weisheit. Es war nur Angst, gekleidet in vorsichtige Worte. Und John. Seine Stimme kam zu mir zurück, das letzte Mal, als wir sprachen. Hart und flach, als würde er eine Tür schließen, die er nicht mehr zu öffnen gedachte. Er warnte, ich würde gefangen werden, bevor ich die Bezirksgrenze erreichte. Mein Ehemann, freier Mann, frei in seinem Körper, frei vor dem Gesetz, aber was für eine Freiheit kehrt der Frau den Rücken, die sie vor Gott geheiratet hat? Was für eine Liebe hält die Drohung des Verrats wie ein Messer? Du kommst nicht mit mir? Hatte ich ihn gefragt. Wusste es schon. Wovor sollte ich denn fliehen? Ich bin frei. Frei. Frei, in einem Land zu bleiben, das seine Frau Eigentum nannte. Frei, neben einer Frau zu schlafen, die jeden Morgen verkauft werden konnte. Frei, mich auf dem Weg zu den Baumwollfeldern verschwinden zu sehen und die Augen zu schließen und es als nicht seine Sache zu bezeichnen. Ich würde um John später trauern. Heute Nacht musste ich ihn zurücklassen mit allem anderen, was ich zurückließ. Das Ehebett, die Hüttenwände, die Hoffnung auf Kinder, die ohnehin in Knechtschaft geboren worden wären. Ich würde um alles trauern, wenn Trauern mich nicht umbringen würde. Heute Nacht gab es nur vorwärts. Der Waldrand war jetzt nah. 30 Schritte. 20. Der Himmel war von Purpur zu schwarz geworden und durch die Äste konnte ich die ersten Sterne durchstechen sehen und dort, beständig wie Mamas Liebe, der Nordstern. »Geh hinab, Moses«, sang sie, während ihre Hände arbeiteten, ihre Stimme so leise, dass ich mich nah beugen musste, um sie aufzufangen. »Sag dem alten Pharao, lass mein Volk ziehen.« Die Lieder. Sie waren bei mir, seit sie mich aus der Dunkelheit zurückgesungen hatte, nachdem das Eisen getroffen hatte, 15 Jahre vergangen, aber noch immer in mir lebendig. Ihre Stimme, ihre Hände, ihre Worte, die ein Haus in mir bauten, das niemand niederreißen konnte. »Du gehörst Gott, Kind, keinem Menschen, der je geboren wurde.« Ich gehörte Gott. Und Gott rief mich vorwärts in die Nacht. Meine Hände zitterten. Die Vorräte bebten gegen meinen Körper. Aber meine Füße bewegten sich weiter, einer nach dem anderen, beständig wie ein Herzschlag, beständig wie ein Gebet. Das Wissen und das Nichtwissen gingen mit mir, Seite an Seite. Ich wusste genug. Ich wusste nicht alles. Beides war wahr. Aber wenn ich wartete, bis ich alles wusste, würde ich immer noch wartend sterben, in Maryland sterben, versklavt sterben, sterben, ohne je gewusst zu haben, wie Freiheit schmeckt. Daddy lehrte mich die Sterne. Mama lehrte mich meine Seele. Die Visionen lehrten mich, dem zu vertrauen, was Gott mir zeigte, selbst wenn ich es nicht mit wachen Augen sehen konnte. Das war alles, was sie mir gegeben hatten, zusammengetragen in meiner Brust wie eine Kohle, die nicht verlöschen wollte. Vorbereitung und Glaube, Wissen und Vertrauen, das Praktische und das Heilige, verwoben zu einem Seil, an dem ich mich festhalten konnte in der Dunkelheit. Ich erreichte den Waldrand, 10 Schritte hinein, und der Wald schloss sich um mich. Dunkler hier. Die Nachtgeräusche erhoben sich lauter. Insekten sangen, Wind bewegte sich durch Blätter, irgendwo weit weg rief eine Eule. Mein Atem laut in meinen Ohren. Mein Herzschlag, der die Zeit schlug wie eine Trommel, die niemand sonst hören konnte. Ich kannte diesen Ort. Ich war hier vor 3 Wochen mit meinen Brüdern durchgekommen, bevor wir umkehrten. Da war die krumme Eiche, wo Ben meinen Arm gepackt hatte. Da war die Senke im Pfad, wo Henry gestolpert und geflucht hatte. Da war die genaue Stelle, wo ich die Angst hatte entscheiden lassen. Ich hielt an. Mein ganzer Körper zitterte nun, nicht nur meine Hände, sondern meine Knie, meine Schultern, etwas Tiefes in meinem Rückgrat, das sich erinnerte, wie es sich anfühlte, aufzugeben, umzukehren, zurück zu den Quartieren zu gehen statt zum Stern. Aber etwas anderes stieg in mir auf, etwas Stärkeres als das Zittern, etwas, das sich aufgebaut hatte, seit das Eisen meinen Kopf gespalten und Mama mich zurückgesungen hatte und die Visionen zu kommen begannen und ich durch den Sumpf ging, um zu prüfen, was Gott mir als wahr gezeigt hatte. Mir stand eines von 2 Dingen zu, Freiheit oder Tod. Wenn ich das eine nicht haben konnte, würde ich das andere nehmen. Denn kein Mensch sollte mich lebendig fangen. Ich würde für meine Freiheit kämpfen, solange meine Kraft reichte, und wenn die Zeit käme zu gehen, würde der Herr sie mich nehmen lassen. Die Worte stiegen auf aus meinem Bauch, aus meinem Herzen, aus dem Ort, wo Mamas Lieder lebten und Daddys Lehren blieben und Gottes Licht brannte. Kein Gedanke, ein Wissen, eine Wahrheit, die wahrer war als die Angst. Ich hob mein Gesicht zu dem Himmel, den ich durch die Äste sehen konnte. Herr, sagte ich laut, ich werde mich fest an dir halten und ich weiß, du wirst mich hindurchbringen. Das Gebet stieg auf in die Dunkelheit. Die Dunkelheit empfing es, wie der Wald einen Vogel empfängt, verschluckte es, hielt es, trug es irgendwo hin, wo ich nicht sehen konnte. Und ich ging an der Stelle vorbei, wo ich umgekehrt war. Nicht dieses Mal. Dieses Mal bewegten meine Füße sich weiter. Der Wald wurde dichter, die Sterne wurden weniger durch das Blätterdach, aber ich konnte den Nordstern dort oben spüren, der an mir zog wie ein Seil, das um mein Herz gebunden war, Daddys Stern, Mamas Versprechen, Gottes eigener Finger, der den Weg nach Hause wies. Ich schaute nicht zurück. Hinter mir war alles, was ich kannte, die Hütte, die Felder, die Quartiere, wo die Leute morgen aufwachen und mich fortfinden würden. Mama würde sich sorgen, sie würde beten, und eines Tages, so Gott will, würde ich zurückkommen für sie. Zurückkommen für sie alle. Sie selbst aus Ägypten herausführen. Aber zuerst musste ich mich selbst hinausführen. Zuerst musste ich beweisen, dass die Kluft zwischen dem, was ich wusste, und dem, was ich nicht wusste, durch Glauben überbrückt werden konnte. Die Angst ging noch immer mit mir. Ich konnte sie spüren, nah wie meine eigene Haut, flüsternd über Fänger, über Hunde, über John und seine Drohung, es zu verraten. Aber ich war lauter als das Flüstern jetzt. Meine Füße waren lauter. Mein Herz war lauter. Ich hatte genug, um anzufangen. Nicht alles. Niemand hat je alles. Aber genug. Die Route und die Namen und der Stern und die Gabe und der Gott, der mich noch nie im Stich gelassen hatte. So fühlte sich Mut an, nicht der Tod der Angst, sondern die Geburt von etwas Stärkerem, nicht Gewissheit, sondern Treue, nicht ein klarer Weg, sondern ein nächster Schritt und dann noch einer und dann noch einer danach. Die Nacht war weit und dunkel und voll von jeder Gefahr, die eine Frau allein benennen konnte. Ich ging trotzdem hinein. festhaltend, ausharrend.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.